Hallo und herzlich willkommen zum 621. NMAC Podcast. Heute mit Alex und bei mir sind heute Sören. Hallo Sören.
Ja, hallo Alex, hallo Hörer und hallo Markus.
Ja, hallo.
Und damit hat er den zweiten genannt.
Das hat er genau. Schon, genau, ja. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, hallo Alex, hallo Sören. Genau, schön, dass ich wieder dabei sein kann.
Ja, genau. Und auch noch hallo an dich, Markus, von mir.
Ja, hi.
Wir wollen heute ein wenig über GameCube-Spiele reden. Hatten wir ja bereits gemacht, weil auf der Switch 2 haben wir jetzt auch GameCube-Spiele im Nintendo Switch Online-Abo, beziehungsweise Nintendo Classics nennen die sich ja mittlerweile. Und im Podcast 610 hatten wir darüber gesprochen. Damals haben wir Soul Calibur 2, Wind Waker, also Zelda Wind Waker und F-Zero GX besprochen und haben uns gedacht, sobald wieder drei Spiele im Service sind, werden wir diese drei thematisieren und werden das auch so fortsetzen. Also wir haben jetzt immer vor, sobald wir genug GameCube-Spiele für einen Retro-Roundup zusammen haben, werden wir über genau diese Spiele im Zuge der Veröffentlichung von Switch 2 sprechen. Hat diesmal ein bisschen länger gedauert, weil Nintendo leider nicht mehr monatlich veröffentlicht, wie es anfangs aussah. Es hat ja eine Zeit lang, kam ja der Verdacht auf, sie könnten eventuell monatlich Spiele veröffentlichen, nachdem sie im Juni natürlich die ersten drei Spiele, dann im Juli, August, aber im September kam halt dann leider gar nichts. Deswegen mal abwarten, in welchem Rhythmus da die Spiele kommen in Zukunft. Heute wollen wir genauer sprechen über Mario Smash Football, über Chibi-Robo und über Luigi's Mansion. Ja, genau. Und dass wir irgendeine Reihenfolge brauchen, nehmen wir die Reihenfolge, in der sie auf der Switch 2 erschienen sind. Mhm. Und wir brauchen auch nicht lange vorreden. Ich denke mal, wir fangen direkt mit Mario Smash Football an. Und dazu stelle ich euch mal als allererste die Frage... Sören, ich fange mit dir an. Mhm. Hast du damals das Spiel auf dem GameCube gespielt?
Ja. Ja. Ich gemacht. Okay. Ich würde auch sagen, von den dreien, die wir heute machen, ist das auch das, was ich am längsten und häufigsten gespielt habe, glaube ich.
Okay, ja. Und Markus, wie sieht es bei dir aus?
Ich habe es kaum gespielt. Es liegt aber daran, dass Fußball nicht so mein Ding ist, selbst wenn Mario Fußball spielt. Deshalb habe ich es wahrscheinlich von den dreien am wenigsten gespielt. Da überlasse ich euch dann auch mehr das Wort gerne.
Okay. Ja, ich habe tatsächlich das Spiel auch gespielt, habe es aber selbst nie besessen. Ich habe mir das immer nur ausgeliehen gehabt. Deswegen, ich habe es relativ viel gespielt, aber halt jetzt wahrscheinlich auch nicht so viel wie Sören. Habe es aber jetzt auf der Switch 2 noch eine ganze Weile gespielt, einfach weil, ja, ich mochte es damals. Ich mochte den Wii-Teil immer mehr als den GameCube-Teil,
ja,
muss ich
sagen. Ja, das stimmt natürlich auch. Den mag ich auch noch ein bisschen mehr.
Ja.
Aber im Vergleich zum Switch-Spiel, was es ja noch gibt, da liegen dann doch ein bisschen noch ein paar Welten zwischen, aber...
Oh, ja, da sagst du was. Das Switch-Spiel ist ja dann nochmal was ganz, ganz anderes.
Ja, das hört man aber von vielen von den Mario-Sport-Spielen, oder? Ich meine, das Mario Golf, das war ja auch letztendlich ein bisschen enttäuschend gegenüber dem, was es vorher gab, ne?
Ja, man muss leider sagen, die Mario-Sport-Spiele, die meisten, nicht alle, haben irgendwie so dieses Besondere verloren. Die sind einfach nur noch Fortsetzungen. Mhm. Und dann hat Nintendo bei jetzt Smash Football, so bei dem auf Switch, den großen Fehler eigentlich begangen und hat sich zu stark meiner Meinung nach auf Multiplayer fokussiert und für Singleplayer fast wenig angeboten. Außerdem das, was halt im Trailer rüberkam, dieses zwei Stadien zusammengesetzt werden zu einem, ist halt eine rein optische Sache. Und da hatte ich halt wirklich die Hoffnung drauf, dass es auch irgendwelche Gameplay-Einflüsse hat. Die hat es halt gar nicht. Und da haben sie halt einfach viel Potenzial verschenkt bei diesem Spiel. Zum Beispiel mit einem Liga-Modus, dass du wirklich einen Karriere-Liga-Modus spielst, mit mehreren vorgegebenen Teams oder sowas. Da hättest du so viel draus machen können. Wir auch damals im Podcast, ich weiß gerade nicht mehr, welcher Podcast das war, haben wir da sehr viel und sehr ausführlich drüber gesprochen. Deswegen brauchen wir das heute, glaube ich, gar nicht mehr so auseinanderzunehmen. Aber ja, Mario Tennis war, glaube ich, von den Switch-Mario-Sportspielen noch mit das Beste. Ich zähle jetzt die Olympischen Spiele mit Mario und Sonic nicht dazu, die sind nochmal für sich alleine stehen, weil es ja nicht nur Mario-Sportspiele, sondern auch Sonic und so ist. Deswegen, das ist nochmal ein Sonderfall. Aber ja, mal abwarten, ob da Nintendo nochmal so den Weg zurückfindet zur alten Qualität. Aber wir wollen ja über Mario Smash Football vom GameCube jetzt sprechen. entwickelt von Next Level Games, die wir ja im Rahmen von Nintendo schon kennen, haben ja auch unter anderem das Mario Strikers Battle League auf der Switch jetzt auch entwickelt, beziehungsweise auch den Wii-Teil hatten sie entwickelt, also Mario Strikers Charged. Und ja, sie hatten noch ein paar andere Spiele für Nintendo Luigi's entwickelt.
Mansion 2 und 3 unter anderem.
Genau, ganz genau. Und Metroid Prime Federation Force. Also die letzten Spiele waren alle natürlich unter Nintendo. Gehören ja auch seit 2021 zu Nintendo. Schon davor, seit 2013, haben sie eigentlich nichts mehr entwickelt, was nicht Nintendo ist. Davor haben sie noch für andere entwickelt. Und es gibt sogar ein Spiel, das sie mitentwickelt haben, das fast jeder, der einen Windows-PC besitzt, kennt. Sie haben nämlich die Microsoft Solitaire Collection mitentwickelt.
Ah, das ist, da hätte ich jetzt fast, ist Solitaire oder Minesweeper, aber ich dachte, es ist Minesweeper wahrscheinlich eher nicht.
Ja, es ist diese Collection, die seit 2012 auf der, ich glaube, Windows mit Windows 7 eingeführt wurde, die also auch dieses Jigsaw, Sudoku und was weiß ich alles an Spielen anbietet. Sie haben halt diese Solitaire Collection damit entwickelt gehabt. Mhm. Ja. Sie haben auch Ghost Recon von Tom Clancy's Ghost Recon damals für Ubisoft entwickelt. Also nur mal um so ein paar Sachen zu erwähnen, die komplett sich lösen von Nintendo. Hm. Ja. Ja, woran sie momentan arbeiten, weiß man nicht. Gäbe naheliegend, wäre irgendwas mit Luigi's Mansion oder halt nochmal was mit Mario Strikers. Das sind so die beiden Hauptreihen von ihnen bei Nintendo gewesen. Und Punch-Out haben sie auf der Wii auch gebracht gehabt. Also Punch-Out wäre vielleicht auch nochmal so eine Sache, wenn Nintendo die Reihe nochmal zurückbringen will. Ja, gut. Ja, erschienen ist das Ganze 2005, beziehungsweise in Japan 2006 erst. War tatsächlich so, dass das Spiel in Europa als allererstes erschienen ist damals. Und zwar am 18. November und in Nordamerika erst am 5. Dezember, in Japan dann sogar erst am 18. Januar 2006. Also
ich könnte mir vielleicht vorstellen, das hat damit zu tun mit der Popularität des Sports. Ich glaube, ja, das ist im europäischen Raum doch etwas Fußball beliebterer als in Amerika und Japan, wo es ja, glaube ich, eher Baseball ist, was wir ja eher selten nur zu Gesicht bekommen, die Baseballspiele.
Aber genau, Fußball ist, glaube ich, auch recht populär in Japan. In den USA natürlich überhaupt
mittlerweile nicht. Mittlerweile hat sich in beiden Regionen etwas geändert. Aber ja, mittlerweile. Fußball ist mittlerweile in Japan schon recht groß geworden.
Ja.
Auch durch die Nationalmannschaften. Also ich denke, wenn es heute erscheinen würde, wäre Japan vielleicht sogar vor Nordamerika noch dran. Wir dürfen ja übrigens nicht vergessen, wir reden von Nordamerika. Da zählt auch immer Kanada dazu. Und es ist auch in Nordamerika mittlerweile ein größerer Sport. Die haben eine recht erfolgreiche Liga. Natürlich immer noch nicht vergleichbar mit Europa oder anderen Ländern. Also anderen Regionen. Aber auch da ist es jetzt ein wachsenderer Sport. Kommt nicht in Football oder Baseball in Nordamerika. Oder Eishockey gibt es ja auch noch. Basketball. Natürlich ganz andere, alles ganz andere Größenordnung. In Japan ist es neben Baseball schon recht präsent geworden mittlerweile. Gibt es auch da noch ein paar andere Sachen, aber so in den, ich sag mal, klassischen, in Anführungszeichen, Sportarten ist es dann doch schon größer mittlerweile. Aber gut. Ist es natürlich kein normales Fußball. Genau.
Also man kann jetzt hier nicht eine Simulation wie in FIFA oder wie in Pro Evolution Soccer, wie es damals hieß. Da gibt es ja ganz viele, aber es ist halt eher weniger Simulation, sondern dann geht es da mehr schon in die Arcade-Richtung mit Items und krassen Grätschen und so, wie man das dann eher schon wie eine Mario Kart oder so kennt. Also es gibt auch wirklich keine Regeln wie Abseits oder wie irgendwelche Zeitregeln. Es gibt auch nicht mal irgendwelche Einwürfe oder Eckbälle, sondern einfach nur Tore schießen. Darum geht's.
Es gibt nicht mehr Foul, also dass du eine Karte bekommen kannst, genau, oder ein Foul abgefilmt wird. Man müsste vielleicht sogar sagen, das Spielfeld ist eingezäunt und das kann gar nicht ins Ausgehen der Ball.
Genau.
Es ist gar nicht existent, die Möglichkeit. Ja, was ich ja schon ganz witzig finde, muss ich ganz ehrlich sagen. Sarah, du kennst von uns am besten, deswegen kannst du ja vielleicht ein bisschen mehr zum Gameplay nochmal sagen. Was zeichnet das Spiel aus? Und so weiter.
Ja, also, wie schon gesagt, also es geht halt in die actiongeladenen Fußballmatches. Es gibt also neben dem Hauptcharakter, den man auswählt, also die typischen Kapitäne wie Mario, Luigi und so weiter, wählt man dann ja auch noch ein Team aus. Das sind dann drei Nebencharaktere. Ich glaube, das waren damals Koopa, Shy Guy, Toad und Hammerbruder. Und dann ja, haben die, glaube ich, verschiedene Fähigkeiten. Also es sind natürlich auch die Charaktere an sich, die verschiedene Attribute haben. Ist ja klar, dass ein Donkey Kong oder Bowser gab es noch nicht, ein Wario oder ein Donkey Kong beispielsweise einen stärkeren Schuss haben, aber dafür sich ein bisschen langsamer bewegen, während beispielsweise Peach oder Daisy sich natürlich ein bisschen schneller und halt trickreicher bewegen können, aber dann natürlich mehr bewegt werden können, sag ich mal, wenn sie getroffen werden von einer von einer Aktion. Und das Hauptaugenmerk liegt neben normalen Schüssen, die natürlich auch gehen, an besonderen Spezialschüssen, die die Charaktere ausführen. Da müssen die dann bei einem aufgeladenen Schuss, dann wird dann irgendwann eine Anzeige eingeblendet, die man dann zweimal richtig timen muss. Und dann ist es für den Torwart sozusagen nicht haltbar, dieser Ball. Und dann hat man automatisch dann zwei Tore gut geschrieben anstatt einen.
Genau. Und das ist ein Prinzip, das sie eigentlich in der ganzen Reihe so beibehalten haben, natürlich mit Anpassungen. Genau. Es ist halt sehr actionreich, foul-lastig. Es sind ja auch keine 11 Spieler auf dem Feld, was das Spiel natürlich ein bisschen flotter auch macht. Ich weiß gar nicht, wie lang geht so eine Halbzeit? Hast du das ungefähr im Kopf?
Ich glaube, in den normalen Turniermodus, glaube ich, 3 Minuten oder 3 bis 5, ja. Glaube ich. Ich glaube, im freien Modus kann man das auch einstellen, dann glaube ich, zwischen, glaube ich, 2 Minuten und 8 Minuten, glaube ich.
Ja.
Also es man kann spielt auch nur halt, es gibt auch keine Halbzeit oder so, man spielt ja halt nur diese Dauer und wenn es nach dieser Dauer auch noch unentschieden ist, dann geht es auch weiter, bis dann halt das Golden Goal fällt, also dann das entscheidende Tor.
Ja. Es ist halt ein arcade-lastiges Action-Fußballspiel. Deswegen würde ich auch sagen, weil Markus ja gesagt hat, er kann mit Fußball wenig anfangen, deswegen war es nicht so seins. Ich würde es jetzt nicht sagen, dass es in der Hinsicht man zwingend Fußballfan sein muss, um mit dem Spiel Spaß zu haben.
Ja, wahrscheinlich nicht.
Also,
wahrscheinlich
nicht. Man muss, glaube ich, mehr dieses ganze Mario-Prinzip, dass ein Sport genommen wird. Natürlich sollte man jetzt keinen absoluten Mega-Hass gegen diesen Sport haben. sie nehmen halt einen Sport und machen daraus was Action-Arcade-lastiges, was einfach vor allem Spaß bringen soll. Und ich denke, das kriegen sie schon recht gut hin. Wie ich finde zumindest.
Ja, definitiv auch.
Ich würde auch eher fast sogar sagen schon, dass ein Mario Tennis beispielsweise oder ein Golf dann schon eher an den Sportarten näher dran sind als jetzt Smash Football.
Ja, würde ich auch sagen. Also die sind natürlich aber auch ihre Abweichung vom Sport. Da würde ich sogar sagen, Golf geht nochmal näher an das Ganze als Tennis. Wobei ich glaube, die frühen Mario Tennis hatten sogar Modi, in denen du die ganzen Superschüsse und alles, also Superschläge und so deaktivieren konntest. Wodurch es halt dann nochmal ein bisschen realistischer wurde. Simulationen sind es trotzdem nie, also das darf man nicht erwarten. Aber es stimmt schon, die Smash-Reihe ist wahrscheinlich von allen Mario-Sportspielen die am stärksten abweichende von dem ganzen Realismusgrad und echten Sport. Allein schon dadurch, dass wir halt ein ganz anderes Spielplatzfeld haben und die Größenordnung eine ganz andere ist und macht halt viel aus, würde ich sagen. Ich glaube, es gibt Fußballvarianten, in denen sogar mit weniger gespielt wird und mit kleineren Feldern. Ich meine, Hallenfußball findet ja auch teilweise auf kleineren Spielfeldern mit weniger Spielen
genau,
schon. Da gibt es
ja.
Futsal heißt es, glaube ich,
ja, auch genau.
Variante, das wird mit noch weniger Spielern gespielt. Ich kenne mich ja nicht super aus. Ich kann ja jetzt nicht sagen, dass ich da absolut drin bin. Aber so in die Richtung. Und ich denke, dass diese Abwandlung des Sports auch mit ein bisschen Inspiration für hier Smash Football waren. Ja. Nee, aber Boah, das ist ein spaßiges, schönes Spiel, glaube ich. Also würde genau. ich sagen.
Ja. Besonders mit mehreren Spielern, dass man ja jetzt ja. dank Switch online ja auch sogar online mit anderen spielen kann.
Genau, das ist also noch so eine Besonderheit der Version, die wir jetzt hier haben. Hast du es schon mal online ausprobiert?
Tatsächlich noch nicht. Ich hatte es nur einmal lokal gespielt mit einem Freund, der hier mal war. Aber sonst, das hat normal funktioniert, wie es auch früher auf dem GameCube mhm. war. Aber okay. Online habe ich jetzt bisher noch nicht gespielt.
Ja, ich auch noch nicht, aber solange auch der... Ich muss ja sagen, die Mario-Sportspiele, finde ich, haben ja auch so ein bisschen einen besonderen Reiz, dadurch, wenn man an einem Gerät spielt. Online-Modi sind ein netter Zusatz, habe ich nichts gegen, finde ich schön, dass die da sind. Aber ich finde, die machen noch mal einen Ticken mehr Spaß, wenn dein Gegner neben dir sitzt.
Ja, das stimmt.
Ja, einfach weil, so wie bei Mario Kart, da ist vielleicht online noch ein bisschen stärker.
Direkte Einflussnahme.
Genau. Mario Party ist ja auch so ein Ding. Wobei ich sagen muss, bei Mario Party und jetzt auch Mario Kart, da hat die Switch 2 Kamera vielleicht ein bisschen dazu beigetragen, dass das Ganze, weil man seine Freunde, mit denen man das zusammenspielt, halt sehen kann und durch den Gamechat auch so miteinander reden kann, hat das vielleicht noch ein bisschen dazu geführt, dass das online nochmal mehr diesen Couch-Koop simuliert.
Mhm.
Ja. Besonders Mario Party. Weil das ist ja, da ist ja die Kameraeinbindung, muss ich halt sagen, im Gegensatz zu den anderen Features der Switch 2 Version, die jetzt mich nicht immer voll überzeugt haben, ist ja die Kameraeinbindung einfach großartig.
Ja, das stimmt.
Ja. Gut, gibt's noch was zu Mario Strikers zu sagen? Also Mario Smash Football, so. Also, hat jemand noch was zu dem Spiel zu sagen? Möchte noch jemand was loswerden?
Nö, wüsste jetzt nicht.
Was? Nö? Nee, mir fällt jetzt keine? Auch spontan jetzt, glaube ich, nichts mehr ein.
Gut, dann würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Spiel über. Das ist da im August, am 21. August für die Switch 2 erschienen, und zwar Chibi Robo. Und auch hier stelle ich euch mal direkt zum Einstieg die Frage, Markus, diesmal fängst du an. Mhm. Hast du es denn im Vorfeld schon mal gespielt gehabt auf dem GameCube?
Nee, überhaupt nicht. Also mir war die Serie irgendwie gar nicht bekannt tatsächlich irgendwie. Klar, ich kannte den Chibi-Robo selber von irgendwelchen Memes oder GIFs. Oder es gibt ja auch, glaube ich, ein Amiibo, glaube ich. Also von Artwork. Also ich habe den definitiv schon mal gesehen. Hab das Spiel aber tatsächlich vorher noch nie gespielt. Das ist irgendwie so eine Reihe, die so komplett an mir vorbeigegangen ist, tatsächlich vorher. Ja. Schade eigentlich, weil es ein schönes Spiel.
So geht's mir auch tatsächlich. Also es kann gilt für mich auch 1:1, würde ich sagen.
Ja, ich kann mich da eigentlich nur anschließen. Ich habe es auch nicht gespielt auf GameCube. Und ich wusste, dass es das Spiel gibt. Ich wusste auch ungefähr, was es ist. Habe auch schon Videos davon gesehen, also Szenen und so weiter. Aber ich habe es nicht gespielt gehabt, weil ich nie die Gelegenheit hatte. Und ja, auf dem GameCube habe ich allgemein nicht so viele Spiele gehabt, muss ich sagen.
Ich auch nicht.
Das war jetzt kein Spiel, das in meinem Umfeld auch irgendwie präsent war. Ich meine, wir haben einen Superfan in der Redaktion mit Emil, der liebt dieses Spiel. Aber ja, woher ihr übrigens Chibi Robo kennen könntet, wäre aus Smash Brothers. Der kommt da nicht als Kämpfer drin vor, aber er hat Auftritte in Brawl, in der 3DS-Version und in Ultimate, unter anderem als Trophäe in Brawl.
Ja. Ich habe schon gehört, ja, wie gesagt, ich habe den schon mehrmals, also schon öfters gesehen, den Charakter, aber nie irgendwie zu dem Spiel zugeordnet oder jetzt, dass ich das Spiel jetzt irgendwie aktiv immer angeguckt hätte oder so.
Ja. Deswegen, also ich meine, Smash werden die meisten ihn kennen. Und dann gibt es halt diesen Amiibo von dem. Den kleinen. Ja. Was ist Chibi Robo? Ist von Skip Limited entwickelt. Ich weiß, das ist ein Studio, das wahrscheinlich jetzt nicht so bekannt sein wird. Gibt es aber tatsächlich schon seit Anfang der 2000er, genauer gesagt seit dem Jahr 2000. Ich muss ehrlich sagen, als ich geschaut habe, was haben die denn entwickelt, was ich kenne, dass das gar nicht so viel ist. Ich kannte, also wenn ich dann geguckt habe, ist mir aufgefallen, oh ja, stimmt, das habe ich ja sogar, habe ich mal wahrgenommen oder ich weiß, was das ist. so wie Bit Generations damals auf dem GBA. Da haben die ein paar Sachen von entwickelt. Der so Mini-Spiel-Dinger. Aber ich habe mich nie mit beschäftigt. Mhm. Oder dieses LOL, also LOL, das für den DS erschienen ist. Das war auch so ein Party-Ding. Mhm. Captain Rainbow ist tatsächlich von denen. Mhm. Wenn euch das was sagt.
Nee.
Ist auch ein rein Japan-Ding. kleiner Tipp für alle, die es nicht kennen. Googelt einfach mal Captain Rainbow und schaut euch dazu ein Video an. Das reicht schon. Dann wisst ihr, was es ist.
Ist bestimmt was total Abgefahrenes.
Es ist nur in Japan erschienen und Captain Rainbow ist halt ein so ein typischer Superheld, so ein Tokatsu-artiger. Mhm. Das sind diese Power Rangers, so in die Richtung gehen. Und der kämpft halt mit einem Jojo und...
Ah ja, tatsächlich, ja.
Also, wie gesagt, schaut euch einfach mal an, was das ist. Wir wollen da jetzt gar nicht näher drauf eingehen. Und sonst haben die halt auch WiiWare-Spiele entwickelt. Also eher so kleine Sachen. Und ja, halt Chibi-Robo. Und da meine ich sogar jeden Teil von, wenn ich mich nicht komplett täusche. Chibi-Robo hat das zweite Spiel von ihnen überhaupt. Also die hatten als erstes Giftpia entwickelt, auch für den GameCube. War auch von Nintendo übrigens gepublished. Das ist aber auch nur in Japan erschienen. Giftopia wird das, glaube ich, ausgesprochen. Mhm. Ist auch so ein Adventure. Und das zweite Spiel war dann halt Chibi-Robo. Das dann ja auch noch weitere Fortsetzungen bekommen hat. Ich meine, wir haben tatsächlich 5 Chibi-Robo-Spieler gibt.
Das hat mich ja dann auch noch gewundert, dass es da noch so viele Fortsetzungen zu gab. Mhm. War mir auch halt überhaupt nicht bewusst. Gar nicht.
Die sind alle ein bisschen anders und speziell und auch nicht alle bei uns erschienen, muss man dazu sagen.
Und dann auch also, alle auch auf Handheld, glaube ich, nur auf DS und 3DS.
Genau, ganz genau. Die sind dann entweder für Handheld erschienen, ich weiß gar nicht, ob es, ich glaube, eins ist sogar ein reines eShop-Spiel gewesen.
Let's Go Photo.
Genau, oder Photo Finder. Heißt, ich glaube, bei uns heißt Let's Go Photo, in USA, also in Nordamerika heißt es Photo Finder. Ich weiß nicht, wie es in Japan heißt. Das ist ein eShop-Titel, genau. Das war der vierte Teil. Der zweite Teil war Park Patrol. Der ist für ein DS erschienen. Dann kam das Japan-exklusive zweite DS-Spiel, dessen Titel ich nicht wage auszusprechen. Irgendwas mit Happy Richie und so und japanischen Begriffen. Und als letztes kam halt das vielleicht sogar bekannteste für einige, Ziplash, also Chibi-Robo Ziplash. Das ist ein Side-Scrolling-Plattformer, einfach nur. Bei dem Chibi-Robo seinen Stecker, den er ja im Körper hat, einsetzt, um halt auch zu klettern oder zu kämpfen und so weiter. Also das ist wirklich ein klassischer Plattformer. Und der soll so ganz schlecht sein. Ich habe den selbst nicht gespielt, aber von dem habe ich schon recht Positives gehört. Aber die Wertungen sind nicht so überragend. So, das hat mich gewundert, als ich gesehen habe, weil ich gehört hatte, der soll gar nicht so schlecht. Mhm. Aber gut. Ja. Gut, wir wollen aber vor allem über hier
Chibi-Robo.
Chibi-Robo reden. Übrigens, um kurz anzumerken, Skip Limited, also der Entwickler, ist 2020 geschlossen worden. Ah, also den gibt es nicht mehr.
Den gibt es gar
nicht. Das letzte Spiel von denen war auch Chibi-Robo Ziplash. Danach kam nichts mehr. Sie hatten noch an einem anderen Spiel gearbeitet, Baby-Robo, aber das wurde eingestellt.
Okay.
Keine Ahnung, ob das was mit Chibi-Robo zu tun gehabt hätte. Kann ich nicht sagen. Also tief bin ich da nicht drin.
Chibi-Robo ist ja schon klein genug, dann noch ein Baby-Robo von denen, das wäre ja dann, also mein Gut.
Ja. Ja. Was ist Chibi-Robo für ein Spiel? Es ist ein Adventure. Das heißt, hat auch den Untertitel Chibi-Robo Plug into Adventure.
Es sollte.
Zumindest in einigen Regionen.
Genau, und es sollte auch ursprünglich, glaube ich, sogar ein Point-and-Click-Adventure sein. Ursprünglich war das, glaube ich, geplant, ne?
Ja, ganz genau. Das sollte ursprünglich mal ein Point-and-Click-Adventure sein. Wurde dann aber überarbeitet nochmal. Und während der Entwicklung hat auch Shigeru Miyamoto Interesse an dem Spiel entwickelt. Das ist auch noch so ein Punkt.
Und dazu,
ich glaube, er war nicht direkt involviert, aber...
Ja, aber er hat es dann, glaube ich, mit überarbeitet. Also er war dann an der Überarbeitung, glaube ich, ein bisschen beteiligt, glaube ich.
Das kann gut sein, ja. Und ja, also wie gesagt, es ist ein Adventure, aber halt kein Point and Click. Wir spielen diesen kleinen Roboter, Shibi-Robo, der ist halt wirklich klein.
10 Zentimeter ist der, 10 Zentimeter groß.
Genau. Und wahrscheinlich die einzige Figur, bei der Amiibo fast die Originalgröße wiedergeben könnte. und der muss halt, also der wird als Geschenk vom Vater seiner 8-jährigen Tochter zum Geburtstag geschenkt und ist fortan dann halt in dem Haus der Familie unterwegs und sorgt dafür, dass sie glücklich sind. Er erledigt kleinere Aufgaben, sammelt Müll ein, wirft den Mülleimer oder wischt Schmutz weg und so weiter. Und kriegt dafür Happy Points. Und mit Happy Points kann Shibi-Robo dann im Rang aufsteigen und will natürlich zu Super Shibi-Robo werden. Außerdem sammeln wir Münzen. Mit den Münzen können wir uns Upgrades im Shop kaufen. Unter anderem, das ist ganz wichtig, weil wir sind immer tagsüber und nachts unterwegs. Also zu zwei Zeiten an einem Tag. Die dauern, sind aber zeitbegrenzt. Das heißt, es läuft immer Zeit ab. Und normalerweise sind das 5 Minuten, die wir da nur haben, um das zu erkunden. Das reicht natürlich irgendwann nicht mehr. Deshalb können wir uns für Geld, und das schon von Anfang an, eine Zeitverlängerung kaufen, entweder auf 10 oder auf 15 Minuten für einen Tagesabschnitt. Dann haben wir 15 Minuten Tag und 15 Minuten Nacht, was natürlich deutlich mehr Zeit ergibt. Schon die 10 Minuten habe ich festgestellt, sind wirklich viel, wenn man noch nicht so viel zu tun hat. Mhm. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es später dann mit 10 Minuten auch knapper wird, weil das Haus sich langsam öffnet. Anfang ist man im Wohnzimmer unterwegs, dann kann man in die Küche, in die Lobby, in den Garten und so weiter. Also da kommen immer neue Bereiche. Es ist aber jetzt nicht nur, dass man da nur diese Aufgabe übernimmt. Das ist nicht alles. Man interagiert auch mit den Bewohnern, hat natürlich Einfluss auf die. Und das ist, weil es sehr früh im Spiel passiert, erzähle ich das jetzt, weil das auch essentiell fürs Spiel ist. Es gibt noch andere Figuren, und zwar Spielzeug, das lebt. Das da nachts rumläuft. Und damit kann man auch interagieren, was auch wiederum neue Kostüme freischalten kann und sowas. Und es passieren mysteriöse Dinge, denen wir auf die Spur gehen. Nur können wir das nicht immer sofort erledigen. Zum Beispiel auch relativ früh müssen wir in der Lobby durch die Lobby durch, aber wir kommen nicht durch die Lobby, weil da sind Spielzeuge, die bewachen und uns angreifen. Also müssen wir jetzt irgendwas finden, um da durchzukommen. So als Beispielaufgabe.
Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, man sich vielleicht an dem Film Toy Story sich ein bisschen inspiriert hat lassen.
Vielleicht so ein bisschen. Es hat auch der Grafikstil erinnert auch so ein bisschen an Animationsfilme.
Ja,
finde ich auch. Also ich würde sagen, so minimal haben sie sich davon inspirieren lassen.
Ja.
Also es ist ein wirklich lustiges Spiel. Ich mag das.
Ja.
Gibt auch Geheimnisse zu entdecken. Shibi-Robotüren. Oder Froschringe, die rumliegen, die man dann, wenn man alle hat, der Tochter bringen soll und so weiter und so fort. Also, es ist wirklich ein schönes Spiel. Ich habe es, wie gesagt, vorher nicht gespielt gehabt, deswegen habe ich es noch nicht durchgespielt. Und kann nicht sagen, ob das jetzt wirklich über die gesamte Spielzeit zieht. Aber ich denke schon, dass es genug Abwechslung bietet, weil in der Zeit, die ich jetzt gespielt habe, kam da schon einiges auch dazu. Und ja, man kann da schon auch seine Zeit drin verbringen und wirklich Spaß mit haben. Also ich habe definitiv Spaß damit. Ich bin voll in das Spiel versunken, als ich es angefangen habe auf der Switch 2. Ich finde es großartig. Der Humor ist toll. Die Charaktere sind wirklich so witzig, sympathisch. Und ich bin interessiert daran herauszufinden, was ist denn überhaupt der Hintergrund, was geht da vor sich und so weiter, weil zum Beispiel, wenn man speichert, also Shibi-Robo, muss man auch dazu sagen, hat Batterielaufzeit und die rattert runter. Man kann sich Batterieaufladung kaufen, die man dann als Item einsetzen kann. Oder man geht halt zu einer Steckdose, Shibi-Robo hat wirklich einen Stecker hinten an sich hängen und der ist halt in eurer Größe, wie halt so ein Stecker hat, deswegen ist der für Shibi-Robo viel zu groß. Den muss er dann nehmen und in die Steckdose stecken, um sich aufzuladen und so speichert man halt auch. Und wenn man genug Happy-Punkte hat, kriegt man eine Erweiterung für die Batterie. Dadurch hat man immer mehr Batterie, kommt immer weiter und so weiter und so fort, weiter und so fort. Man klettert halt auch auf Sachen drauf. Je nachdem, was man macht, verbraucht man mehr Strom. Man hat direkt von Anfang an so einen kleinen Propeller, mit dem man kurz gleiten kann. Dadurch kommt man über kleine Lücken, aber nicht über große Lücken. Dadurch verbraucht der auch Akku. Man kriegt auch andere Ausrüstung, die ebenfalls Sachen verbraucht. Wenn man zum Beispiel mit der Zahnbürste Flecken wegwischt, verbraucht das Batterie und so. Also da muss man schon auf sowas auch achten. Auch wenn man klettert, verbraucht man mehr Batterie, als wenn man einfach nur rumsteht. Laufen, man braucht mehr Batterie als rumstehen. Nee, also wie gesagt, das sind so schöne kleine Sachen, Details drin und da gibt halt Quests und da hat man schon ein bisschen was zu tun. Und ich war auch überrascht, wie lang das Spiel ist, als ich mal so nachgesehen habe. Also rein für die Geschichte braucht man wohl so um die 12 Stunden. Wenn man wirklich alles haben will, dann ist man schon so 20, 21, 22 Stunden beschäftigt für das Spiel.
Okay, ist schon wirklich
Also
lang.
im Schnitt. Hängt auch ein bisschen vom Spielertypen ab. Ich werde schon länger brauchen, weil ich einfach jemand bin, der immer länger braucht, weil ich immer langsam spiele einfach.
Weil das ist auch gar nicht so schlecht, finde ich, weil das Spiel oder die Welt lädt auch, finde ich, auch ein bisschen sehr zum Erkunden ein. Wenn man beispielsweise so sieht,
Ja.
das fand ich besonders. Man bekommt halt nicht den Hinweis, dass man auch Schubladen beispielsweise öffnen kann, um die zu Treppen zu benutzen, aber irgendwann kommt man da ja selber auf die Idee und dann finde ich das sehr interessant auf jeden Fall.
Ja, man kriegt halt immer angezeigt, wenn man vor irgendwas steht, mit dem man interagieren kann. Und dann, wenn man halt von der Schublade steht und damit interagieren kann, denkt man halt im ersten Moment nur so, okay, da passiert ja nichts. Aber man muss halt den Knopf drücken und nach hinten ziehen, damit der die auch wirklich nach hinten zieht. Da muss man halt dann auch erstmal drauf kommen. Und das Einzige, was mir ein bisschen negativ aufgefallen ist dabei, ist, dass Chibi-Robo gerne, wenn man mit was interagieren will, den Stecker aufhebt, wenn der zu nahe liegt.
Ja, das
Ja, das
stimmt. Das
stimmt.
stimmt. Das ist mir auch aufgefallen. Ja.
Und außerdem kann es passieren, wenn man sich dann anders positionieren will und dabei versehentlich in Richtung des Hindernisses oder der Schublade drückt, dass Chibi-Robo hochspringt, weil er sich hochklettern will und sich dann da festhält oder so. Das kann auch passieren relativ schnell. Es ist nichts, was jetzt das Spiel deswegen schlechter oder unspielbar macht oder sowas. Aber es ist mir halt aufgefallen. Ja, sind aber meiner Meinung nach minimale. Es ist halt ein gemächliches Spiel. Das sollte sich jeder dabei auch bewusst sein. Es ist jetzt kein wirkliches Actionspiel. Chibi-Robo spielt sich auch nicht so, dass man da jetzt mit dem super schnell unterwegs ist. Aber dafür ist es halt ein wirklich witziges Adventure. Und
Ja, es ist vor
für
allen Dingen auch
mich.
sehr charmant. Sehr, 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 sehr
Ja,
charmantes Spiel.
ja.
Also, es hat charmante Charaktere, einen charmanten Grafikstil. Ich meine, die Aufgaben, die man macht, sind einfach nett. Man spielt so ein bisschen Heinzelmännchen für diese Familie da irgendwie. Ne, ist sowieso, ist nett so. Und trotzdem, wie du sagst, gibt es da immer dieses Mysterium, das man schon irgendwie ein bisschen interessiert, schon dran, was denn da jetzt passiert. Ne? Also, schon irgendwie.
Ganz genau. Und ich finde, ich ist ja für mich so ein kleiner Geheimtipp auf dem GameCube. Ich bin froh, dass Nintendo das jetzt hier reingepackt hat in den Service, weil es nicht das offensichtlichste Spiel ist für den Service. Da gibt es auf dem GameCube vielleicht andere Spiele, die man als offensichtlich sieht. Ich meine, sie haben 10 Spiele, hatten sie ja angekündigt, die da rein sollen. Von denen jetzt 6 halt erschienen sind. Ich bin mal gespannt, was danach diesen kommt, weil 4 Stück fehlen jetzt nur noch. Und auch diese vier von diesen vier, eigentlich sind es nur 3 Spiele, bei denen ich jetzt gesagt hätte, die angekündigt haben, von denen bisher 2 erschienen sind, die nicht die super offensichtlichen sind. Das war einmal Soul Calibur 2, Chibi-Robo halt, und dann noch Pokémon XD. Aber Pokémon XD ist ja ein Pokémon-Spiel. Da in der Hinsicht macht es dann wieder mehr Sinn. Soul Calibur 2 hat Link mit drin.
Genau.
Deswegen ist Chibi-Robo eigentlich das Spiel, das so am wenigsten offensichtlich war, dass das diesen Service schafft.
Das stimmt.
Ja. Und ich bin wirklich froh drum, weil ich konnte das Spiel jetzt nachholen und werde es auch weiter spielen. Also ich freue mich schon drauf, dass ich das dann weiterspielen kann, dass ich dann erfahre, was da noch passiert und so weiter. Ist ein sehr schönes Spiel. Und wir müssen mal überlegen, das Spiel ist schon 2005 in Japan, 2006 dann in Nordamerika und Europa erschienen. Das hat zwar 2009 nochmal eine Wii-Version bekommen, New Play Control, aber auch die ist nur in Japan erschienen. Und bei uns ist es halt sehr untergegangen, muss man halt einfach mal so
Ja,
sagen.
total.
Ja. Und so eine Perle dann wieder herauszubringen, also Nintendo, und zu sagen, wir investieren die Arbeit, die nun mal auch vorhanden ist, um ja, das Spiel wieder zugänglich zu machen, ist halt auch ein schönes Ding.
Ja, und du?
Wenn man dann überlegt, dass das, was wolltest du sagen,
Nee,
Markus?
dafür ist dieser Service ja auch wirklich viel gemacht,
Ja,
irgendwie, finde ich.
genau. Ja. Und wenn man dann überlegt, die japanische Version des Spiels findest du gebraucht relativ okay preisig. Also ich sag mal so zwischen 30 und 70
Ja, das
Euro.
ist oft, ne? Also die gerade so
Ja.
auch japanische Versionen von PlayStation-Spielen und so findest du auch noch zu normalen Preisen. Es fängt erst an,
Genau.
wenn du dann in die westlichen Gefilde kommst, dann wären die
Und
Preise
genau da
unnormal. Ja.
sind wir nämlich. Chibi-Robo kostet über 200, also
Ja.
der 230, 280. Der teuerste Preis, den ich tatsächlich gefunden habe, das ist die europäische, aber nicht deutsche Version, wenn ich es richtig gesehen hatte. In so einer Siegelbox, wie sie im Media-Markt und so früher oft benutzt
Ja,
wurden für
genau.
Spiele. Die wird für 1049,99
Ja, das sind
angekauft.
diese,
Da war
wenn
ich.
die graded sind, dann kommen die wieder in
Ja.
diese Boxen da zurück. Das heißt, die sind
Genau,
dann
die
wieder,
ist.
ja, überprüft und alles so, ne? Und
Genau, das
ja.
ist die nämlich. Ja. Und ja, allein schon die 200 Euro wären mir natürlich für das Spiel viel zu viel gewesen, wenn ich es noch nachholen hätte wollen. Und so, perfekte Gelegenheit. Es läuft auch super auf der Switch, muss man sagen. Auf Switch 2 spielt sich super. Vor allem, und das muss ich jetzt hier nochmal hervorheben, habe ich bei Mario Strikers noch nicht gemacht, mit dem GameCube-Controller, den es für die Switch 2 gibt. Ich bin ein Riesenfan von diesem Controller, deswegen
Ja,
muss ich
ich
das
auch.
betonen. Ich finde den großartig. Weil das ist wirklich ein GameCube-Controller, den sie da rausgebracht haben. Der fühlt sich wie ein GameCube-Controller an, der funktioniert wie ein GameCube-Controller. Das ist ein absolut fantastischer Controller. Ich würde ihn jetzt nicht für Switch andere Spiele als für die GameCube-Spiele benutzen. Dafür ist mir die ZL-Taste, also die vordere linke Schultertaste, zu klein und zu schwer zu treffen, weil man die halt nicht braucht auf dem GameCube. Dafür ist es auch die Menütaste. Aber so für die GameCube-Spiele ist das die beste Wahl. Also
Ja.
Handheld-Modus kann ich mich manchmal noch mit arrangieren, aber am liebsten spiele ich die GameCube-Spiele tatsächlich am Fernseher mit diesem Controller.
Für die
So sieht's
perfekte
mal aus, ja.
Emulation sozusagen.
Genau.
Ne?
Und das kann ich halt. Seitdem ich den Controller benutzt habe, bin ich tatsächlich am Überlegen, ob ich mir nicht auch für die anderen Nintendo Classics Sachen die Original-Controller noch kaufe, die Nintendo da anbietet. Ja. Gut, ich glaube, wir haben genug über Chibi-Robo geredet. Außer von euch möchte noch einer was loswerden.
Nö, schönes Spiel auf jeden Fall. Also schön, dass wir der,
Genau.
schön auch, dass wir da dieser also Switch Online Service damit die Möglichkeit gibt, dann auch sowas nochmal zu entdecken, weil das wäre voll an mir vorbeigegangen weiterhin. Ne?
Ja.
Ja, geht mir genauso.
Vielleicht noch ein kleiner Einwurf. Einer der beiden Director des Spiels. Kenichi Nishi, der hat Spiele, die man kennen kann, mitentwickelt. Der hat die Story von Psycho Dream verantwortlich. Ich glaube, Markus, das hast du gespielt. Ja, er war für Field Planning bei Chrono Trigger und Super Mario RPG
Ja,
beteiligt.
ist das nicht ein Autor irgendwie? Ist der nicht auch Autor oder so?
Das kann sogar sein, ja. Und er war bei Moon,
Ja.
dieses
Ja.
RPG,
Ja.
als Game Design
Ach ja,
verantwortlich.
okay, ja.
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 Also für alle, die das kennen. Ich weiß, es sind jetzt nicht die super präsenten Spiele,
Nee.
aber man will es wenigstens mal erwähnt haben.
Genau.
Gut, außer Chrono Trigger und Super Mario RPG natürlich, die sind große Namen, aber da, ja.
Der Rest, ja. Nee.
Ja, gut. So viel dazu. Ich würde sagen, das mehr brauchen wir dazu aber jetzt nicht zu sagen. Wir können zu unserem letzten Spiel für heute kommen. Das glaube ich, alle drei von uns gespielt haben werden.
Ja.
Also, ich meine, ich kann dir aber in die Runde
Ja.
fragen: Wer hat Luigi's Mansion gespielt von euch beiden?
Ja,
Ja,
ja, ja.
ja.
Ich habe
Auf dem
es
GameCube.
zwar erst später auf dem GameCube gespielt gehabt, nicht zum Release, das habe ich mir irgendwann erst nachgeholt, aber dann
Ja, genau,
irgendwann dann da.
ich hatte ja auch den GameCube gar nicht zum Release. Deshalb habe ich es dann auch ein bisschen später dann erst gespielt, aber ich habe es gespielt, ja. Ah ja, war ja einer der Launch-Titel auch, ne?
Ja, genau.
Genau,
Das war
ja.
sogar einer der großen Launch-Titel, weil es kein Mario-Spiel zu dem Zeitpunkt gab
Ja,
für den
umso
GameCube.
besser, dass der Luigi da endlich mal ins Rampenlicht treten konnte, ne?
Das war sogar so ein bisschen die Absicht dahinter. Statt Mario bringen sie das. Sie haben ja dann Mario Sunshine auch noch veröffentlicht, aber das war jetzt so das Launch-Ding für den GameCube. Ich weiß nicht, was noch als Launch-Spiel erschienen ist.
Puh, das war, boah, gute Frage.
Ich müsste jetzt gerade überlegen. Also ich meine, definitiv war Wave Race Bluestorm dabei.
Ja, ich glaube auch, ja.
Aber sonst wüsste ich jetzt gerade nicht mehr. Irgendein Fußballspiel war, glaube ich, dabei. War irgendein FIFA. Ja, Rennspiel oder so war dann bestimmt auch was. Ich glaube, Crazy Taxi war dabei. Ich krieg's nicht mehr zusammen. Ist zu lange her.
Ja, ansonsten noch, was ich gerade hier noch sehe, Sonic Adventure 2, das kann man noch sagen.
Das stimmt, ist, das
noch
war
eins der namhafteren.
Ja.
Super Monkey Ball.
Ja, siehst du auch.
Ja, stimmt, ja.
Ich habe ja den GameCube auch nicht zum Launch gehabt. Ich habe den ja später bekommen. Und habe Luigi's Mansion dann auch erst später, ich glaube, irgendwann 2000, wann ist der GameCube? 2002 ist der erschienen, gell? Nee, 2001. Zwei bei uns.
Genau, hier, richtig, hier Crazy Taxi war in Europa Launch-Titel und in den USA war es Rogue Leader, Rogue Squadron 2.
Ah, siehst du? Ja. Ja, ich habe halt Luigi's Mansion dann halt erst 2003 nachgeholt. Ja. Mein erstes Spiel für den GameCube war Mario Sunshine.
Mhm. Nee, ich glaube, ich habe es mir dann mit Resident Evil geholt, tatsächlich. mit dem Remake.
Mhm.
Genau, das war meins.
Ja. Ja, der Director von Luigi's Mansion, der für das Original damals zuständig war, Hideki Kono, der war ja auch für so Spiele wie Super Mario Bros. 2 war er beteiligt, Super Mario Bros. 3, Mario World war er beteiligt, SimCity, Mario Kart, das SNES, Yoshi's Island, Mario Kart 64, Yoshi's Story, solche Sachen
halt. Nintendogs.
Also viel. Ja, Nintendogs. The Wind Waker war er auch beteiligt. Geist war er beteiligt, da schon als Producer dann. Ich weiß gar nicht, zuletzt war er, glaube ich, an den Mario Kart 8 Deluxe DLCs beteiligt.
Mhm.
Ja. Und ich glaube, mittlerweile ist er für Mobile Games für Nintendo mitverantwortlich.
Okay.
Ja. Der leitet, glaube ich, diese Smart Device-Gruppe bei Nintendo EPD. Damals war es so Nintendo EAD. Das sind ja diese verschiedenen Studios von Nintendo, die da dann die Spiele entwickeln. Also EAD ist ja Entertainment Analysis and Development Division.
Mhm.
Und das ist halt eins der Teams von Nintendo, die es da gibt einfach. Mhm. Ja. Gut. Ja, Luigi's Mansion. Wer möchte was dazu sagen?
Oh Gott, wer will das?
Markus.
War das das erste Spiel, das mit Luigi als Hauptcharakter, ne, wo sie den Luigi die Hauptrolle gegeben haben? Ne?
Er war spielbar schon in Mario-Spielen.
Genau,
also,
genau.
Aber jetzt. Ja, Mario Brothers, Super Mario Brothers, dann in Mario Bros. 2. Aber hier ist das erste, in dem er die alleinige Hauptrolle spielt.
Genau. Also ich meine, die Story ist ja, dass der Luigi eigentlich auf so typischen Scam reinfällt. Ne? Der fällt ja eigentlich so auf diesen, ja, sie haben gewonnen. Oh, geil, ich habe gewonnen. Und dann hat er eine Villa gewonnen. Das ist ja, ne, so, obwohl er ja eigentlich gar nicht an einem Gewinnspiel teilgenommen hat. Dieser typische Scam, wie man ihn eigentlich so kennt.
Und ja, nur das hier für den Scam Geister verantwortlich.
Genau, für den Scam sind es Geister verantwortlich. Und die locken ihn halt in den tiefen Wald, wo er eigentlich den Mario treffen will. Nur Mario ist verschwunden, aber die Villa ist dann da. Geht er halt in diese Villa und gruselige Villa mitten in einem kargen Wald und da trifft er dann auf den Professor Immanuel Gitt und kriegt dann da diesen Staubsauger, diesen Schreck weg 0816, um das Haus von Geistern zu säubern. Die sind nämlich da präsent und treiben da ihren Schabernack.
Ja, und um Mario zu finden.
Und um Mario, und dann natürlich, Mario ist ja weg, genau. Und,
der ist nämlich in dem Spiel derjenige, der gerettet werden muss und nicht Peach oder sonst irgendjemand.
Glaube ich. Und ich muss ja sagen, ich bin ja sonst immer eher, gerade so bei Rollenspielen, immer bei den englischen Versionen, aber bei Mario finde ich ja die deutsche Übersetzung immer unglaublich cool. Also Professor Igitt und der Schreckwerk 0816 ist einfach nur genial. Also das finde ich super. deshalb spiele ich da auch immer super gern auf Deutsch. Genau. Und er sucht dann halt da diese. Man kann dann halt mit dem Staubsauger alles Mögliche ansaugen. Das lohnt sich auch, weil dann da Geldmünzen rausfallen. Und diese Geldmünzen, die sind dann dafür auch da für das Ende. Je mehr Geld man am Ende hat, desto besser ist das Ende quasi sozusagen.
Auch, ja.
Glaube ich, so war es doch. Ne? Ja, genau.
Ich meine schon, ja.
Mhm. Genau, und die Gegner, die müssen halt mit der Taschenlampe, also diese Geister, müssen halt mit der Taschenlampe geblendet werden, um sie dann einzusaugen. Da muss man halt in die entgegengesetzte Richtung immer halten, wie der Geist gerade fliegt, und dann gehen da oben die Hitpoints von dem runter und dann hat man ihn eingesaugt. Bei größeren Geistern braucht man dann schon mal zwei Anläufe, aber er ist halt irgendwie ein Ghostbuster, ne, der Luigi hier, und es ist halt ein bisschen auch tatsächlich wie so ein Survival-Horror-Spiel-Design mit den verschiedenen Räumen und den Puzzles und so. Natürlich ist es jetzt kein Horror in dem Sinne, sondern es ist eher lustig.
Ne? Ja, man könnte sagen, es ist Nintendos Antwort auf Resident Evil.
Ja, genau.
Ja. Auf die humorvolle Art.
Genau.
Ja. Ich meine, so, es gibt ja sogar Türanimationen, wenn du Luigi die Tür öffnest.
Genau, oder? Mario!
Ja. Natürlich zittert er auch
regelmäßig. Ja, der zittert die ganze
Zeit.
Nee, er ist deshalb ein bisschen so ein Angsthase. Das zeigt hier unseren genialen Animationen. Das war ja auch, glaube ich, ursprünglich so eine Tech-Demo. Haben die das ja, glaube ich, als Tech-Demo gezeigt. Irgendwas Spaceball.
Aber das kann sogar gut sein. Das weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr.
Weil die Animationen sind da wirklich gut. Sehr, sehr comichaft gelungen. Ne?
Ja.
Muss man schon
also
sagen.
Also da muss man sagen, haben sie echt, ja. Das ist echt großartig bei dem Spiel.
Ja. Das sieht man ja auch an den verschiedenen Räumen, die man besucht, und die verschiedenen Geister, die man ja fangen muss.
Genau.
Die alle so ein bisschen an so eine Familie auch orientiert sind, weil das sind ja mehr oder weniger personifizierte Geister.
Genau.
Also halt die man auch einsammelt sozusagen und dann in Porträts einsperrt.
Diese Bossgeister.
Genau, und die haben da alle so ihre Eigenheiten, sage ich mal.
Und es gibt natürlich auch die Boos, ne? Die typischen Mario-Boos, die gibt's ja auch.
Ja.
Ne? Genau.
Die sind, ich weiß gar nicht, gibt's eine bestimmte Anzahl im Spiel bei den
Boos? Genau.
Ich glaube 50.
50?
Wie viel waren's? Das, glaube ich, sein Damen. Neueren weiß ich es gar nicht, aber ich meine, im ersten waren es 50.
Ah ja,
ich.
Genau.
Ja, die haben auch,
kann gut sein. Genau, die sind ja in allen Teilen sind ja versteckte Boos, die man finden
kann. Ja. Ne?
Ja, das ist so das Sammelding neben halt Reichtümern.
Genau, die haben auch eigene Namen, alle eigenen Namen, alle individuell.
Genau, da gibt's ja die Galerie dann auch und so weiter.
Genau.
Die man sich anschaut, der man sich Geister, die in Gemälden gefangen sind, anschauen kann.
Genau. Das sind ja diese Porträtgeister, das sind dann ja auch Bossgeister.
Genau.
Genau, und die sind auch relativ spektakulär, auch die Kämpfe. Das sind irgendwie recht einfallsreich auch gemacht, finde ich.
Ja. Witzig finde ich auch, dass ich wollte es gerade sagen.
Und er hat natürlich, oder Luigi hat natürlich den Game Boy Horror dabei. Das darf man nicht vergessen.
Den wollte ich sagen.
Ja, das ist ganz vergessen.
Detail.
Ja, ich habe gerade, das mit dem Game Boy. Das war halt damals, weil es hat Nintendo, ja gerne, dass sie in Spiele den aktuellen Handheld dann eingebaut haben für irgendwas. Mhm. Und hier war es halt, der Game Boy.
Genau, Nintendo, also der Game Boy Color war es dann, glaube ich, ne?
Quasi. Ich meine ja. Oder war es schon der GBA? Nee, der GBA kam später.
Der kam später dann.
Ja.
Ich glaube, der GBA ist dann in Luigi's Mansion 2 quasi drin, oder?
Genau, meine ich mich auch. Ja.
Ja, aber das war, glaube ich, dann sogar schon der SP, glaube ich. Also den
stimmt.
Klappbaren.
Stimmt.
Im 3er hatten sie dann den 3DS. Nee, was? Ein DS oder ein 3DS?
Mhm.
Bin ich mir jetzt nicht. Auf jeden Fall war
es einer von denen. Ich weiß es gar nicht mehr. Ja. Aber sehr, sehr lustig. Solche kleinen Details machen es halt auch immer mit aus.
Ja, definitiv. Und man muss jetzt natürlich dazu sagen, dadurch, dass jetzt Luigi's Mansion auf diesem Service veröffentlicht wurde, ist jetzt die komplette Reihe auf der Switch verfügbar.
Ja, genau. Das stimmt. Es ist, allerdings muss man dazu sagen, es ist halt wirklich die GameCube-Version, weil Luigi's Mansion hat ja nochmal eine 3DS-Version
Richtig.
2018 bekommen. Mhm. Die ein paar Anpassungen hatte, die ist es jetzt nicht.
Nee.
Also wir spielen hier die GameCube-Version. Muss man aber sagen, so groß waren die Unterschiede, soweit ich jetzt im Kopf habe, nicht zwischen der 3DS-Version und der GameCube-Version.
Ja, ich glaube, man hatte halt hauptsächlich den Game Boy Horror konstant halt immer auf dem Touchscreen, wo man dann halt immer die Karte halt im Blick hatte, aber sonst waren es nur, glaube ich, minimale Unterschiede.
Mhm. Ja. Also von daher ist das noch in Ordnung. Und ich muss eine Sache leider berichtigen, es ist nicht das erste Spiel mit Luigi
nicht.
In der Hauptrolle.
Nicht.
Nein, es ist mir gerade eingefallen. Mario is Missing haben wir vergessen.
Ja, okay.
Ach ja,
okay. Ja, das ist ja nach einem ähnlichen Prinzip. Ja, okay. Es ist ein Videospiel. Ja. Und wenn du es ganz hart nehmen willst, musst du ja auch Luigi's Hammer Toss Game dazu wählen.
Okay.
Das ist eine Game Watch. Nicht verwechseln mit Game and Watch. Eine Game Watch. Also wirklich eine Uhr, auf der ein Spiel abläuft.
Ach so. Okay.
Wenn ihr diese Dinger noch kennt, da hat Nintendo ein paar von gehabt.
Wann war denn das?
1990 müsste das gewesen sein. Irgendwann, also irgendwie so dem Dreh. Ah, okay. Es war das Erfall, war es vor Mario und es Missing. Mario Missing war 92. Hm. Das war ja auch diese Besonderheit bei Mario is Missing, weil das Spiel kam ja zuerst für DOS raus und dann erst für NES und SNES.
Ja.
Also Mario is Missing.
Ja, ja, gut. Es gab ja noch Hotel Mario. Es gab es ja auch noch.
Ja.
Aber das war, darüber wollen wir jetzt noch nicht reden.
Nee, das sind die Spiele, über die man nicht reden muss.
Nee, genau.
Aber es, ich wollte nur richtig stellen, es ist nicht das erste Spiel, in dem Luigi die Hauptrolle übernimmt.
Okay.
Muss man zum, so genau müssen wir halt schon sein.
Okay.
Ja. Ja, gut. Gibt's noch was zu dem Spiel zu sagen?
Passt irgendwie in die Jahreszeit jetzt und
ja.
Ne?
Und sie ist
bewusst am, am 30. Oktober veröffentlicht. Habe ich mir irgendwie gedacht, pass auf, ich dachte so, komm, Luigi's Mansion bringen die bestimmt Ende Oktober.
Ja, das war von Anfang an klar. Mhm. Ich habe halt damit gerechnet, dass sie davor noch im
September,
danke, Mario Sunshine veröffentlichen dem Jubiläum von Mario wegen dem
Stimmt.
Ja, stimmt.
Ja. Ja. Aber das haben sie nicht. Das hat mich halt irritiert, weil da habe ich echt mit gerechnet, dass wir da Mario Sunshine bekommen. Woran es auch immer hapert, vielleicht ist die Portierung nicht so, wie sie es sich erwartet haben. Vielleicht brauchen sie länger dafür. Vielleicht haben sie gemerkt, sie haben nicht so viele Gamecube-Spiele in der Schnelle fertig und sie wollen das Ganze ein bisschen verzögern, damit sie auch in Zukunft noch welche haben. Schwer zu sagen, woran es liegt. Ich finde es ein bisschen schade. Da haben sie eine Chance vertan. Weil im Endeffekt haben wir zum Mario Jubiläum kein wirkliches Spiel bekommen.
Doch, die Mario Galaxies, oder?
Ja, die kamen zwei Wochen später.
Ja, okay, so. Gut.
Ja, nee, also es stimmt, du hast recht, die habe ich jetzt, die, aber das ist auch eine super Sache.
Ja, aber
vielleicht ist das auch, ich denke, das ist auch der Grund, warum sie Sunshine nicht veröffentlicht haben.
Ja, die sind da immer so, ne, wenn so eins dann rauskommt, dann die machen dann nie so viel auf einen Haufen. Das ist das gleiche so mit Zelda. Ja, Zelda war doch jetzt auch der Geburtstag. Da kam dann ausschließlich hier von Skyward Sword dann das Remaster. Aber nichts anderes.
Ja. Ne? Ja, das ist halt, Nintendo hält sich da zurück, außer in zwei Jahren, ich glaube 2014 war das vor allem, da hat Nintendo es mit Mario-Spielen übertrieben. Da kam so viel Mario-Kram in kürzester Zeit, dass ich echt keinen Bock mehr auf Mario hatte. Also das war schlimm, was die da an Mario rausgehauen haben eine Zeit lang.
14? Was war das?
Das hat keinen Spaß mehr gemacht.
Hm. Waren da auch die ganzen Super Mario Titel oder
was? Ja, da waren, ich glaube, das erste und das zweite waren da
ein bisschen dabei gewesen. Okay, die waren ja eh nicht so.
Das war in dieser Zeit, also der Zeitraum, den fand ich wirklich teilweise einfach nur noch anstrengend, weil es einfach, da konntest du Mario nicht mehr. Es waren auch Sportspiele und Ableger dabei, also nicht nur Jump'n'Runs, aber es war einfach so, in der Insgesamtheit war es einfach zu viel Mario.
Ja, Mario hier, Mario da, dann hast du ja einen Kühlschrank aufgemacht, dann dachtest du, da kommt dir der Mario entgegen.
Ja, ich habe sogar damals einen Artikel dazu geschrieben, Mario, Sättigung, also Übersättigung mit Mario.
Krass.
Dass Nintendo es damals wirklich mich übersättigt hat. Als überzeugten Mario-Fan haben sie dazu für gesorgt, dass ich keinen Bock mehr auf Mario hatte. Was halt schon nicht ohne ist, das dann wirklich sowas zu erreichen, sage ich mal. Mhm. Ja. Und ja. War halt so. Aber gut, haben sie ja dann nicht mehr gemacht im Anschluss, was ja auch gut ist. Ja. Ja, ich würde sagen, damit sind wir aber durch mit den Spielen für heute, oder?
Ja, das war's. Ja.
Ja. Gut, dann können wir nochmal so zu einem kleinen abschließenden Fazit kommen. ja, wollt ihr noch irgendwas zu den Spielen loswerden? Wollt ihr eins besonders empfehlen?
Also ich würde sagen, es sind alles drei sehr gelungene Spiele, die man vor allen Dingen, wenn man sie noch nicht gespielt hat, definitiv jetzt nachholen sollte.
Mm, auf jeden Fall.
Mario Smash Football würde ich eher noch sagen für Multiplayer, obwohl man das auch noch alleine ausspielen kann. Und die anderen beiden definitiv, wenn man auf jeden Fall alleine ist, kann man natürlich auch nur alleine spielen, aber definitiv.
Ich bin noch gespannt, was die da jetzt noch, was jetzt da noch als nächstes, was fehlt denn jetzt noch, was soll denn noch kommen? Ach so, ja, Fire Emblem kommt ja noch, ne?
Ja, wir haben noch Mario Sunshine, ja, genau. Fire Emblem, Pokémon XD und Pokémon Stadium.
Genau.
Okay, und dann soll erstmal Schluss sein, oder
weiß man nicht, das sind die, die bestätigt wurden.
Mhm, ja.
Okay.
Das ist halt die Frage, weil ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass Nintendo da ähnlich vorgeht wie jetzt bei dem Virtual Boy-Ding, was da kommt. Weil das soll ja definitiv die angekündigten, ich glaube, 14 Spiele bekommen und dann war es das. Mehr soll es wohl nicht bekommen.
Das ist ja wirklich doof, weil ich meine, so viele Spiele gibt es ja noch nicht für den Virtual Boy. Da hätten sie eigentlich alle rausbringen können.
Ich habe mal geguckt, die meisten, die nicht erscheinen, denke ich, sind Lizenzprobleme.
Na gut, okay.
Also da könnte ich mir wirklich vorstellen, dass sie da einfach mit der Lizenz hadern oder nicht sicher sind, ob sie die haben können. Bei einigen könnte natürlich auch sein, dass sie vielleicht die Daten nicht bereit haben oder sowas in der Richtung. Dass das Spiel nicht hinterlegt ist richtig und man einfach nicht mehr drauf Zugriff hat.
Mhm. Das ist ja oft so. Oft gibt es das tatsächlich.
Ja, in der Mass Effect Remaster Collection Trilogie da fehlt ja ein DLC, richtig, weil es die Daten von dem nicht mehr gab.
Richtig. Dieser mit, das war dieser,
kein wichtiger, nee, muss man dazu sagen.
Das war diese Arena.
Genau. Ja, das war den kein Mensch braucht. Also das ist nicht schlimm. Aber es ist halt doof. Schon auf.
Ja. Ne? Weil es fehlt ja trotzdem irgendwie was. Es ist ja trotzdem, gehört es zum Spiel dazu. Selbst wenn es jetzt nicht so dolle ist. Letztlich ist das Spiel unvollständig damit. Ne?
Ganz genau. Und das wird auf ewig unvollständig sein, weil die Daten schlichtweg nicht mehr vorhanden sind.
Ja.
Aber gut. Ich bin mal gespannt, was wir als nächstes bekommen und wann wir wieder eins bekommen. Irgendwie rechne ich dieses Jahr fast gar nicht mehr damit, dass wir nochmal eins bekommen.
Wahrscheinlich eher nicht, nee.
Allerhöchstens Fire Emblem. Das würde ich so am ehesten noch sehen. Die anderen Pokémon werden sie, glaube ich, keins bringen, wenn sie jetzt Pokémon Legenden aktuell haben und mit
das wäre eher was für, glaube ich, Februar oder März, wenn sie da wieder ihren Pokémon Day haben, dass sie da in dem Rahmen die vielleicht dann veröffentlichen oder ankündigen dann.
Ja, ganz genau. Und ich glaube, sie bringen ja auch im Dezember jetzt sowieso für Legenden dann schon die ersten neuen Inhalte von diesem Season Pass Ding da. Haben sie jetzt irgendwas rausgehauen gehabt? Ich weiß nicht, was da genau kommt, ob schon das wirklich die erste Story-Erweiterung kommt oder nur irgendeine Kleinigkeit. Mhm. Auf jeden Fall rechne eher nicht so bald mit den Pokémon-Spielen. Fire Emblem wäre denkbar, wie gesagt, dass das irgendwann kommt. Mario Sunshine natürlich, aber das könnte ich mir auch vorstellen, dass sie das vielleicht sogar aufheben bis zum Switch 2-Jubiläum nächstes Jahr zum allerersten. Dass es halt im Juni kommt, weil das ist eigentlich ein Sommerspiel.
Mhm.
Ja. Also zumindest kann man es gut im Sommer platzieren. Fire Emblem wäre auch im April denkbar, weil da ist ja Jubiläum von Fire Emblem, auch wenn das 26. da ist und nicht das 36. ist da, das nicht das, Moment, vielleicht nicht gerade falsch. 1990 bis jetzt sind, wie viele Jahre? 35.
35, ja. Sollte man nicht meinen, also aber ist so.
Ja, wir hatten dieses Jahr das 35. und nächstes Jahr wäre dann das 36.
Man wird alt.
Ja, man wird alt. Normalerweise ist es, ja. Und da könnte ich mir vorstellen, dass wir das Spiel vielleicht platzieren, so als Jubiläumsspiel, bin ich mir aber nicht 100% sicher, ob das da passt. Auf der anderen Seite, es wäre halt dieses Jahr passend gewesen, jetzt im April hat das Spiel 20-Jähriges gefeiert gehabt und wenn man von Europa und Nordamerika ausgeht, wäre Oktober, November das 20-Jährige für das GameCube, also Path of Radiance. Aber gut, muss nicht sein, dass Nintendo daran irgendeiner Weise orientiert. Also das sind nur so Daten, die ich halt habe und ich schaue dann halt, okay, wann wäre es machbar. Aber Shibirobo haben sie ja auch einfach irgendwann rausgehauen. Deswegen einfach mal abwarten. Wir bekommen sie dann irgendwann. Und ich hoffe danach dann noch weitere GameCube-Spiele, weil es gibt so viele gute GameCube-Spiele, die es verdient hätten, diesen Service reinzukommen.
Ja.
Ich will nicht nur am Ende mit 10 Spielen da sitzen und nichts Neues mehr bekommen.
Ja, eben.
Sehr schade.
Eben.
Ja. Gut. Ja. Damit sind wir mit dem heutigen Thema aber durch und wir kommen zur obligatorischen Abschlusskategorie. Sören, was hast du denn letzte Woche gespielt?
Ja, zum einen hauptsächlich würde ich fast schon sagen, das Spiel, was letzte Woche neu erschienen ist, nämlich Hyrule Warriors Chroniken der Versiegelung. Und ja, ich will jetzt dafür noch nicht so viel ausholen, weil ich denke mal, wir werden das in den nächsten Wochen definitiv auch hier im Podcast ausführlich besprechen. Ja, aber bisher macht es mir doch definitiv Spaß. Und ich sag mal so, ich finde es auch sehr interessant, wie sie es bisher, soweit ich gespielt habe, bisher durchaus interessant gestalten, die nur lückenhaften Erinnerungen in Tears of the Kingdom doch sehr spannend zu verbinden. Also mit einigen Wendungen, mit denen man so noch nicht rechnet, sage ich mal.
Okay, ich bin mal gespannt drauf. Ich will es auf alle Fälle noch spielen, hab's leider noch nicht. Ich warte noch drauf. Aber ja, bin mal gespannt. Mhm.
Genau.
Ja.
Ja, und das zweite Spiel, was ich gespielt habe, eigentlich wollte ich noch ein drittes spielen, das kann ich kurz erwähnen, aber da habe ich die Zeit nicht mehr gefunden. Das war die Kirby Air Riders Demo, die ja jetzt vor ein paar Tagen oder jetzt halt dieses Wochenende, glaube ich, zu bestimmten Zeiten verfügbar war, aber konnte ich nicht groß nutzen. Ich glaube aber, dass ich hatte das Tutorial, das kann man, konnte man so spielen. Ich weiß nicht, ob man das dann immer noch spielen kann, aber.
Ja, ich glaube.
Das Tutorial sagt mal so, es gibt einen guten Eindruck, aber wie es im Spiel ist, das konnte ich jetzt nicht ausprobieren.
Ja, du kannst heute bis 22 Uhr spielen.
Ja, okay, dann schaue ich es mir vielleicht nochmal nachher heute Abend an.
Ja, und nächstes Wochenende, also 15. 16. November, ist es Samstag von 9 bis 15 Uhr. Genau, von 9 bis 15 Uhr, von 1 Uhr bis 7 Uhr nachts, also Sonntag auf Samstag auf Sonntagnacht, 1 Uhr bis 7 Uhr. Und dann nochmal am Sonntag von 16 bis 22 Uhr.
Ah, okay, ich dachte, das war nur dieses Wochenende. Nee. Ja, okay, ja.
Auch nächstes Wochenende nochmal.
Dann schaue ich mir das dann nochmal an. Ja, dann also glaube ich, dass ich die Zeit haben.
Für alle, die es vielleicht verpasst haben, ist kein so großer Download, der ist schnell. Und dann kann man es da auch nochmal ausprobieren. Mein Spiel erscheint dann ja auch schon bald.
Genau.
Aber wer unsicher ist, ob das Spiel vielleicht für einen taugt, kann da dann nochmal reinschauen, ob das denn vielleicht was wäre.
Genau, weil es ist ja schon recht ungewöhnlich, sage mal so, für so ein Rennspiel. Ja. Muss man ja schon sagen. Ich habe es auf der Gamescom angespielt, mit dem Erik zusammen. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich es mir holen würde, aber es ist interessant auf jeden Fall.
Ja. Genau.
Ja, und das letzte Spiel, was ich gespielt habe die Woche, ist Two Point Museum. Mhm. Und sehr interessantes Spiel. Ich hätte bevor ich das mir angeschaut hätte, nicht gedacht, dass es so motivierend und interessant ist tatsächlich. Also man wird geleitet, ein Museum zu bauen, ein typisches Wirtschaftssimulation, geht in die Richtung, so ein bisschen, ich ziehe schon Vergleiche wie damals auch Rollercoaster Tycoon, was ich früher sehr gerne gespielt habe. Man baut sich mit verschiedenen Exponaten ein Museum zusammen, stellt das Personal dafür ein, dass die instand gehalten werden, die Exponate, oder halt, dass man auch verschiedene Personal auf Expedition schickt, um neue Exponate zu finden, und allein schon das Treiben der Besucher, die sich die dann anschauen, mit ihren teilweise sehr skurrilen Aktionen, die sie da ausführen. Ich glaube, man sieht es in einem Museum da auch heutzutage eher selten, dass welche auf Exponate klettern, um ein Selfie zu machen.
Damit. Weiß man nicht. Also für würde ich jetzt nicht ausschließen.
Ja.
Bei der heutigen Selfie-Kultur schließe ich das nicht aus, glaube ich.
Aber zumindest, glaube ich, wird man da schon eher mehr Probleme haben, als wie das in dem Spiel.
Denke ich schon.
Ja, aber es ist wirklich charmant gemacht dafür, und also das finde ich wirklich gut. Also da habe ich schon bisher meinen Spaß dran, und wird man wahrscheinlich dann lesen können in ein paar Tagen, wenn ich dann den Test dafür dann auf die Seite nmac.org dann veröffentliche.
Ja. Ja. Ja, gut.
Ja, dann.
Okay. Markus.
Gebe ich an einen von euch weiter.
Ich. Genau, Markus. Ja, meine letzte Woche war dann, wie ich es festgestellt habe, sehr horrorlastig. Aber das passt dann ja irgendwie zur Jahreszeit und so. Da spiele ich ja noch mehr Horrorspiele. Ich habe immer noch so ein bisschen Silent Hill F gespielt, weiß es aber nicht, ob ich, also zweite Mal durchgespielt, weiß es aber nicht, ob ich das noch ein drittes Mal durchspiele für das letzte Ende, weil also das Kampfsystem ist dann, ich finde das ist, also die zweite Hälfte des Spiels ist deutlich actionreicher als die erste und irgendwann geht mir das am Ende des Spiels schweißt das Spiel dann nur noch die Gegner einem entgegen und das finde ich dann auch irgendwie so ein bisschen ermüdend dann so ein bisschen, aber ich weiß jetzt nicht, ob ich das ein drittes Mal tatsächlich nochmal durchspiele oder ob ich mir das auf YouTube anschaue, das letzte Ende, muss ich mir mal überlegen, ich mache erstmal eine Pause, glaube ich. Dann habe ich aber Forbidden Siren gespielt für die PS5, also ist ja ursprünglich ein PlayStation 2 Spiel, das gibt es jetzt nur, gibt es halt auch für die PS5, ich habe es schon eine ganze Weile, ich habe es auch im Original hier für die PS2, bin aber nie so weit gekommen. Ich fand das Spiel immer unfassbar interessant vom Setting her, von der Atmosphäre her und allem, aber es ist halt unglaublich schwierig, das Spiel, würde ich sagen. Es ist so schwierig, es ist schreckweise auch ein bisschen unfair. Kennt es einer von euch?
Ich weiß, was es ist, aber ich habe es nie gespielt.
Okay, also es spielt in Japan, das Spiel ist 2003 und 2004 rausgekommen. Es ist von unter anderem entwickelt Wort von Keiichiro Toyama, den kennt man ja als einen der Erfinder von Silent Hill oder der Erfinder von Silent Hill. Er war aber nur am ersten Teil tatsächlich beteiligt und hat dann als zweites Horrorspiel jetzt das Siren oder Forbidden Siren, wie es in Europa heißt, gemacht. Und es ist halt, es spielt in Japan. In einem Dorf, das plötzlich von der Außenwelt abgeschnitten wird und es gibt blutroten Regen, auf das Dorf herunterprasselt. Das Dorf, um das Dorf herum erstreckt sich ein blutrotes Meer und die Dorfbewohner, die werden von so einer Sirene in dieses Meer gelockt und kehren dann als Shibito, also quasi als Untote, wieder zurück. Es hängt alles mit so einer alten Religion zusammen, mit alter Folklore, die in diesem Dorf da praktiziert wird. Und man spielt halt unterschiedliche Charaktere, genauer gesagt 10 Stück, in Zeitraum von 3 Tagen und man muss halt überleben. Man erlebt diese Geschichte aus diesen 10 Perspektiven quasi. Und es springt aber auch in der Zeit immer wieder hin und her und man muss verschiedene Aufgaben lösen, um verschiedene weitere Level freizuschalten und so weiter und so fort. Es ist in erster Linie hauptsächlich ein Stealth-Spiel, weil die meisten Charaktere sind unbewaffnet, haben keine Waffen, können noch keine Waffen benutzen oder finden noch gar keine Waffen. Schusswaffen können, glaube ich, nur von 2 oder 3 Charakteren benutzt werden. Die meiste Zeit muss man sich halt von den Gegnern verstecken. Das kann man mit diesem Sidejacking, muss man dann herausfinden, wo die Gegner befinden. Mit diesem Sidejacking kann man kurz so psychische Kraft, die diese 10 Leute auf einmal haben, kann man sich in die Gegner quasi reinbeamen, wo die gerade stehen, welche Richtung die blicken und so weiter und so fort. Man sieht dann halt die Welt aus der Sicht dieser Zombies quasi. Das Spiel ist halt insofern sehr viel Trial and Error, muss man dazu sagen. Das hat mich immer so ein bisschen abgeschreckt, vor allen Dingen, da man nach einem Treffer meistens schon tot ist, wenn man gestorben, wenn man erwischt wird, dann muss man wieder von neu anfangen. Mit dieser PS5-Version gibt es jetzt eine Save-Funktion, eine Rückspulfunktion, was ich sehr gut finde und ich habe auch sehr netten Guide gefunden und damit finde ich das Spiel jetzt auch etwas angenehmer zu spielen. Es macht sehr viel Spaß, ich finde es halt von der Atmosphäre her ist das unglaublich, unglaublich gut und von der vom Setting her und allem, aber es ist halt schon recht schwierig, ist wahrscheinlich eines der schwierigsten Horrorspiele überhaupt. Bin mal gespannt, ob ich diesmal tatsächlich durchspielen kann, werde, drück mir die Daumen auf jeden Fall.
Mhm.
Genau. Das andere, was ich gespielt habe, ist, das ist Fatal Frame Mask of the Lunar Eclipse. Das ist ja von, das ist ja von einer ganzen Weile, ist es ja auch für die Switch erschienen. Das ist schon eine Weile, ja, 23 genau, ist der vierte Fatal Frame Teil. Ich habe das mal angefangen zu spielen, gefällt mir bis jetzt ganz gut. Will ja jetzt auch nicht so viel zu sagen, da ich noch nicht so wahnsinnig weit bin. Eher würde ich noch was zu Dreamed Away sagen. Das ist ein Indie-Spiel, was ich jetzt auch fürs NMAC testen werde. Das ist halt, das ist ein Action-Adventure-RPG mit psychologischen Horror-Elementen. Das ist ein bisschen wie Earthbound vom Grafikstil her, also sehr von Earthbound inspiriert. Es gefällt mir echt gut. Also hat mich sehr überrascht, auch wie creepy das Spiel dann teilweise ist. Es geht halt total wirklich, man spielt den Theo, so einen kleinen Jungen, der auf einmal ist seine Schwester weg und seine Eltern. Und er findet sich auf einmal in so einer komischen Traumwelt wieder und wird irgendwie gejagt von so Geistern und ganz gruseligen Gegenden, in denen er sich wiederfindet. Es ist ein rundenbasiertes Kampfsystem, ist ein bisschen wie Undertale, indem man dann den Attacken der Gegner ausweichen kann, wie in so einem Shoot'em'up ähnlich. Gefällt mir bis jetzt echt gut. Ich habe das so 2 Stunden gespielt. War jetzt auch so eine Überraschung. Also ich hatte das Spiel halt vorher überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, aber sehr schönes Spiel bis jetzt, muss ich schon sagen.
Ja.
Genau. Und das ist das, was ich bis jetzt gespielt habe. Alex, was hast du gespielt?
Ich habe nicht so viel Neues gespielt. Ich habe letzte Woche schon ein paar Spiele geredet, werde jetzt nur über eins reden. Ich habe Keeper ein bisschen gespielt, also angefangen. Das neue Spiel von Double Fine.
Mhm. Ach ja, mit dem
Leuchtturm.
Leuchtturm, genau.
Genau. Stylistisch top. Also rein atmosphärisch, grafisch, wie das Ganze präsentiert wird und so weiter. Richtig gut. Es gibt keinen Text im Spiel. Story wird teilweise durch Zwischensequenzen trotzdem erzählt und es gibt halt Trophäen, also Erfolge, die du finden kannst, also bestimmte Sachen, die du finden kannst. Dann steht im Beschreibungstext des Erfolgs, steht dann was drin, was ein bisschen so auf Aufschluss dieser Welt noch gibt und so weiter. Mhm. Gameplay-mäßig aber ziemlich dünn, muss ich sagen. Also es gibt zwar so kleinere Rätsel, aber die sind nicht sonderlich kompliziert. Also es ist jetzt bisher gameplay-mäßig wirklich vor allem, ich laufe einfach weiter und muss hin und wieder mal so ein paar kleine Aktionen durchführen, beziehungsweise Mini-Rätsel lösen. Nicht sonderlich herausfordernd. Vielleicht wird es noch mehr, kann ich noch nicht sagen, ich bin noch nicht so weit drin. Ist aber trotzdem rein durch die Atmosphäre und Grafische schon recht cool. Dauert ja auch nicht so lange, soweit ich gelesen habe, soll das so 4 bis 5 Stunden dauern. Deswegen mal abwarten.
Ist das quasi ein Walking-Simulator mit Leuchtturm?
Ja, Walking-Simulatoren, die ich jetzt erlebt habe, haben oft sogar noch mehr.
Okay, tatsächlich.
Weil die durch das Interagieren mit anderen Figuren, mit denen du redest, über Funk zum Beispiel, oder durch das du halt Sachen untersuchst und so, hast du da Interaktion. Das ist hier zwar auch so ein bisschen, aber ich weiß nicht, irgendwie will ich es nicht als Walking-Simulator bezeichnen, weil in Walking-Simulator habe ich andere Anschlüsse, da stelle ich mir was anderes drunter vor.
Mhm. Okay.
Deswegen ganz, ganz schwer. Für mich ist es eigentlich ein Stop-Motion-Film als Spiel mit ein paar kleineren Rätseln. Die Rätsel sind halt nicht so noch nicht anspruchsvoll. Ich werde da bestimmt demnächst ein bisschen ausführlicher drüber reden. Ich habe, wie gesagt, noch nicht so weit gespielt. Ich wollte es nur kurz erwähnt haben. Ja, genau. Und damit würde ich sagen, verabschieden wir uns. Nächste Woche bekommt ihr dann ein Überraschungsthema. Wir können noch nicht genau sagen, was dran kommt aufgrund organisatorischer Gegebenheiten, die sich leider erst heute ergeben haben, weswegen wir nicht sicher sind, welches Thema genau kommt.
Spannend.
Deswegen lasst euch einfach überraschen. Und damit verabschieden wir uns für heute und wünschen euch noch einen schönen Abend, schönen Tag, wann immer ihr den Podcast hört. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Tschüss.